ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
This is London calling in the overseas.
Punk muss vor allem frei sein. Punk muss sich inspirieren lassen.
Was hilft gegen Urban?
Sag's
ein belegtes Brotenschinken. Das waren fucking Cadillacs, sorry.
Und in Amerika haben sie plötzlich in einem Theater gespielt und das Publikum hat gesessen. Nicht cool.
Soll er den Petticoat auspacken?
Also wenn hier einer einen Petticoat trägt, dann er wohl ich.
Ja, den Petticoat. Ich bin Frank König, hallo. Hey, wir haben Folge 283 und wir haben noch nie hierüber gesprochen. Das ist ein Skandal.
London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls.
London Calling from the Clash, herausgekommen in Europa am 14. Dezember 1979. Mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge ist das 45 Jahre her. Der Moment in der Musikgeschichte, in dem sich der Punk und die Band The Clash von ihren selbst auferlegten Fesseln befreit haben. Eine Kreativexplosion, die wie so oft mit Depression und Schreibblockade begann und die Band dann in neue musikalische Sphären katapultiert hat. Punk, Pop, Hard Rock, Rock, Rock'n'Roll und Reggae. Plötzlich war alles erlaubt und es klang, wie sollte es anders sein, nach The Clash. Für viele Kritiker eines der besten Alben überhaupt. Wobei es ja gar kein Album ist, sondern ein Doppelalbum. Ganze 19 Songs, aber niemandem weitererzählen. Das ist nämlich eigentlich gar kein Doppelalbum. Das darf nicht sein. Egal. Die Kritik überhäuft das Werk jedenfalls mit Lob. Die Musikfans kaufen es weltweit 5 Millionen Mal und selbst die königliche englische Post, The Royal Mail, des Punks unverdächtigt, würdigt das Album mit einer eigenen Briefmarke. Vorgeschlagen haben das Album unter anderem Christian Hartmann, Jörg Frehmann, Charlotte Pries, Axel Peter und Stefan Pitterling. Liebe Grüße gehen raus an Pittys Popcast. Und im SWR1-Studio begrüße ich jetzt aus der SWR1-Musikredaktion Patrick Schütz und Katharina Heinius. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Moin.
Punk ist im Vereinigten Königreich und darüber hinaus von Anfang an eine Provokation des konservativen Establishments. Punks empfanden Rock und Pop als zu angepasst. Selbst die Stones sind ja Establishment geworden in ihren Augen. Oder, um es mit Mick Jagger zu sagen, das Establishment, das gibt's doch gar nicht mehr. Und dann wird ausgerechnet die stockkonservative, wirtschaftspolitisch neoliberale Margaret Thatcher Premierministerin in Großbritannien. Die eiserne Lady. Das wiederum schockiert große Teile der Musikszene, vor allem die Punks wie The Clash. Sie erleben ein zunehmend geteiltes Königreich. Die Grenze verläuft zwischen Arm und Reich, zwischen denen, die Arbeit haben und denen, die auf der Straße sitzen. Der Nordirland-Konflikt geht weiter 1979. Am 27. August jagt die IRA die Yacht des Admiral Earl Lewis Mountbatten in die Luft, der Onkel von Prinz Philip und letzter Vizekönig von Indien. Er stirbt bei dem Attentat und ebenso drei weitere Menschen. Auch in Spanien wird gebombt. Ein Teil des militanten Arms der baskischen Separatisten, der ETA, will nicht vom Terror ablassen und bombt weiter, trotz der neu gewonnenen Autonomie des spanischen Baskenlands. Auch Touristenhotels an der Costa Brava sind betroffen. Davon werden wir auch gleich noch sprechen. Fast genau 7 Jahre vor dem katastrophalen Reaktorgau in Tschernobyl kommt es im US-amerikanischen Atommeiler Three Mile Island bei Harrisburg zur Kernschmelze. Nur ganz knapp entkommt die Welt damals einem Super-GAU. In Genf findet die erste Weltklimakonferenz statt. Auch schon 1979 ist klar, dass der Klimawandel kommt. Vor 45 Jahren kann man in den Zeitungen lesen, dass London kaum geschützt ist gegen Hochwasser durch den ansteigenden Meeresspiegel der Nordsee. London is calling SOS. In den deutschen Jahrescharts steht Peter Maffay ganz oben. So bist du. Ansonsten ist noch Disco. Disco und Punk, beide nicht mehr ganz so aktuell, also machen sie was zusammen. Blondie hat die Punk-Attitüde und die Disco-Beats. Platz 4 in den deutschen Jahrescharts, Heart of Glass vom Meilenstein Parallel Lines. In den deutschen Albumcharts steht ein Meilenstein von 1978 ganz oben. Die Dire Straits mit ihrem Debütalbum hatten wir auch schon hier. Ja klar, das ist Sultans of Swing. Und diesen und viele andere Meilensteine findet ihr in der ADAC-Audiothek.
Ja.
In der ADAC-Motorwelt. Scheißegal. Diesen und viele andere Meilensteine findet ihr in der ARD-Audiothek und wer uns da abonniert, verpasst keine Folge. Wie ist es überhaupt zum Album London Calling gekommen, Katharina?
Das Album ist für The Clash in einem Jahr entstanden, in dem viel los war, würde ich sagen. 79, sie haben ihre erste USA-Tournee gespielt im Februar und auch gleich eine zweite im September. Und dazwischen haben praktisch sowohl die Proben als auch die Aufnahmen stattgefunden. Also wenn man da jetzt mal chronologisch dran geht, im Februar spielen sie die sogenannte Pearl Harbor Tour in den USA. Sie haben dann im Mai die Proben für eben das neue Album, das sie gerade am Konzipieren sind. Dafür schreiben sie Songs. Und die Proben finden in den Vanilla Studios statt in London. Und da gibt's auch eine, also sie sind da neu vorgegangen. Sie haben sich praktisch als Band, mussten sie sich wiederfinden in der Zeit. Und sie haben deshalb alle anderen von diesen Proben ausgeschlossen, was dazu geführt hat, dass sie offen mit Musik umgehen konnten, was wiederum dazu geführt hat, dass sie ganz viel erstmal gecovert haben. Also sie
Darf
haben,
ich kurz zwischengrätschen? Was meinst du mit allen anderen? Waren da sonst immer Publikum in den Proben,
naja,
oder Freunde? Oder?
Nee, aber so eine Plattenfirma, die redet ja auch gerne rein, in welche Richtung es jetzt für das nächste Album gehen sollte, was ja hier auch der Fall war. Sie hatten einen Plattenvertrag seit 77 mit CBS Records und sie sollten für CBS Records 8 Alben abliefern. Das war der Umfang des Plattenvertrags und das war jetzt das dritte Album eben für diese Plattenfirma. Und die Frage war halt, welchen Umfang hat das Album, wie viele Songs, gibt es nur einzelne Singles oder gibt es ein ganzes Album auch da, ne? Und The Clash haben sich eben ja dann durchgesetzt. Es ist ein Doppelalbum geworden, was für die Plattenfirma ein großes Problem darstellte, wenn ich das jetzt vorwegnehmen darf, weil eben in dieser Punk-Szene, also es sind ja junge Leute angesprochen worden und so ein Doppelalbum ist wahnsinnig teuer. Also kostet der Plattenfirma einfach doppelt so viel Geld und sie wollten aber dieses Album zu einem normalen Albumpreis verkaufen. Und das war eben die große Herausforderung, die Zielgruppe und die Größe des Albums zusammenzubringen und für die Plattenfirma wirklich ein harter Weg, bis sie sich da durchringen konnten, das dann doch so zu machen. Es durfte also offiziell eigentlich kein Doppelalbum sein.
Kommen wir gleich
noch. Genau. Deswegen auch die Orientierung der Band. Sie hatten die erste Amerika-Tour gespielt im Februar, kommen dann zu den Proben und sagen, okay, wir müssen irgendwie auch mal musikalisch gucken. Sie haben einen hervorragenden Schlagzeuger, Trooper Heaton, der auch andere Stilrichtungen außer Punk eben spielen konnte. Der konnte auch Rock'n'Roll, der konnte poppigere Rhythmen spielen. Der war offen für Stile. Und das hat es für The Clash auch aufgemacht, die Möglichkeiten einfach zu haben, auch in andere Stilrichtungen reinzugucken. Reggae, du hast es schon angesprochen. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben einfach Songs genommen, mitgebracht in die Probe und haben zusammen Musik gemacht.
Soweit ich weiß, Coversongs erstmal, ne? Weil sie halt irgendwie schreibblockiert waren.
Genau, Coversongs. Einfach um zusammen Musik zu machen, um auch als Band wieder zusammenzufinden. Also ich kenne das auch aus Bandproben. Bevor man dann anfängt, eigenes Material irgendwie zu schreiben und zu entwickeln, muss man erstmal musikalisch auf einen Nenner kommen. Muss man erstmal sagen, okay, guck mal, das finde ich cool, das finde ich cool, das habe ich mitgebracht und so.
Ja, das haben wir immer falsch gemacht.
Siehst du mal, Frank? Und The Clash haben dann was ganz Schönes gemacht. Sie haben sich nachmittags zum Proben getroffen und haben dann nach ein paar Stunden Probe, haben sie die Probe unterbrochen und sind erstmal Fußball spielen gegangen, auch um dieses Bandgefühl, dieses Miteinander zu stärken, sind dann in den Pub gegangen, haben was getrunken, was gegessen, haben sich's gut gehen lassen, haben sich ausgetauscht und sind dann abends nochmal zurückgekehrt in den Proberaum und haben weitergemacht. Und das, diese Art der Probe, der Kommunikation auch innerhalb der Band hat dieses Album überhaupt ermöglicht und hat auch diese Themenvielfalt ermöglicht, die wir ja auch auf diesem Album haben, weil sie haben sich über diese Themen auch ausgetauscht.
Das heißt, eine aktive Methode, so eine Schreibblockade zu überwinden, ne? Also es ist ja schon, mutig für eine Band hinzugehen und zu sagen, wir müssen alles anders probieren, weil gerade fällt uns nichts ein, Pat.
Ja, aber es ist Das ist ja in der Sache, das Schöne ist ja mit dieser festen Routine, die ja auch helfen kann dabei. Und ich weiß nicht, ob, also ich kenne es aus dem Proberaum auch so, nach so 1-2 Stunden oder vielleicht 3 qualmt dir irgendwie der Kopf und es ist irgendwie, du bist irgendwie festgefahren, du musst mal raus. Du musst dich austauschen, du musst mal reden, du musst mal was anderes machen. Sich körperlich betätigen mit Sport ist natürlich auch so eine Sache. Bier, so ein Talentbier kann man ja auch mal trinken, vielleicht hilft's ja. Und das hilft dann vielleicht auch, wenn man halt dann hinterher irgendwie 18 Stunden am Tag in so einem Studio sein möchte.
Man muss auch bedenken, die Band gab es ja auch schon ein paar Jahre und sie hatten ja auch schon Erfolge. Und also sie haben sich ja gegründet 76, 77 kam dann der Schlagzeuger dazu, von dem ich eben schon gesprochen habe. Und natürlich muss man da als Band auch immer gucken, welche Ausrichtung haben wir. Und sie haben auch, für sie war die US-Tour ein neues Erlebnis, weil sie haben vorher vor allem in Clubs und in Bars gespielt, in London, in Pubs ja auch. Und in Amerika haben sie plötzlich in einem Theater gespielt und dieses Publikum hat gesessen. Das war nicht cool.
Das
war nicht punkig, ja.
Sitztanzgruppe, ja. Sitzpogo-Gruppe.
Aber das hieß, okay, der große Punk-Boom, den es ja gab in Großbritannien 77, ja, und dann auch, der ja dann auch international in die Welt gestrahlt hat, der ließ halt auch nach. Also das hat aufgehört und da musste man eben schauen, okay, wo gehen wir jetzt hin musikalisch in die Richtung? Ich finde, The Clash haben das hervorragend gelöst eben mit London Calling, dass sie eben auch Einflüsse von anderen Musikstilen auf diesem Album zugelassen haben und dass sie stehen in der Punk-Tradition auf diesem Album, aber eigentlich gehen sie noch einen Schritt weiter und sagen, okay, die anderen Genres sind eigentlich auch Punk, weil die machen auch auf was aufmerksam und die sind auch gesellschaftskritisch, ja.
Und man muss dazu sagen, sie haben auch einen schlauen Schachzug gemacht. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt vorgreife, aber mit dem Produzenten, den sie eingekauft haben.
Ja, also Guy Stevens war auf jeden Fall schon eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Legende in der britischen Musikszene. Er hat 1963 in Soho in einem Club als DJ aufgelegt. Er hatte die sogenannte R&B Disc Night und da hat er Platten von US-amerikanischen R&B Blues Labels gespielt, also von Stax, von Chess, von Motown und hat sozusagen dieses amerikanische Lebensgefühl, diese amerikanische Musik in Großbritannien verbreitet. Und die Stones sind gekommen und haben sich das angehört. Die Beatles sind gekommen. The Who, das waren alles. Also die haben ihn auch immer kontaktiert und er war auch derjenige, der zum Beispiel in der britischen Musikpresse den ersten Artikel über Muddy Waters veröffentlicht hat oder Howling Wolf. Und er hat auch tatsächlich dann Chuck Berry nach Großbritannien geholt. Also er war in der Szene drin, er hat auch mit den amerikanischen Labels zusammengearbeitet und hat auch Veröffentlichungsempfehlungen gegeben für den britischen Markt. Also er war wirklich da so eine Art Schnittstelle und auch hat sich da sehr gut ausgekannt. Und das war der Grund, warum The Clash gesagt haben, okay, unsere ganzen Heroes haben sich auch auf ihn gestützt, haben seine Expertise eingeholt, die holen wir jetzt auch ein.
Pat. Und das passte ja an der Stelle auch ganz, ganz wunderbar, weil ich weiß nicht, wer von The Clash es war, der im Interview gesagt hat, das Schöne ist, wenn du mit Guy Stevens produzierst, ist immer er der Verrückte, weil der Typ wirklich, wirklich komische Methoden hatte.
Das geht euch doch auch so.
Ja, komische Methoden hatte irgendwie, das aufzurütteln, neue Sachen zuzulassen, quasi.
Er hat zum Beispiel mal eine Leiter mit ins Studio gebracht und hat.
War die Karriereleiter oder was?
Und hat mit der Leiter die Stühle, die im Studio standen, eben rumgeschmissen und umgeworfen. Und The Clash standen wohl da und haben gedacht, was macht der denn jetzt? Und die Idee dahinter war eben, diese Rock'n'Roll-Attitüde ins Studio zu holen. Das war seine Methode.
Ja. Das hat er gemacht. Er hat zum Beispiel auch dann während des Klavierspielens Wein ins Klavier gekippt für Effekte. Und das Tolle war ja, das klingt alles. Und das klingt alles unglaublich verrückt und crazy. Aber The Clash haben gesagt, damit hat er es trotzdem geschafft, diese ganze Studioatmosphäre irgendwie aufzulockern. Und es war nie so. Also, ich meine, Guy Stevens war auch ein sehr problematischer Typ, weil viele Probleme mit Alkohol und Drogen. Aber er hat immer eine Atmosphäre geschaffen, in der auch mit Leitern rumwerfen, in der sich alle wohlgefühlt. gefühlt haben. Mhm. Also er hat es auch geschafft, dadurch, durch sein etwas verrücktes Verhalten, Sachen im Kopf aufzubrechen und vielleicht auch eine Schreibblockade, sondern die Wand, die man dann vor dem Kopf hat, vielleicht auch die damit zu durchbrechen.
Krasse Geschichte. Das Studio, in dem sie aufgenommen haben, das war das Wessex Studio in London. Mhm. Und das ist, auch das ist ein bisschen skurril, das war eigentlich ein Gemeindesaal der St. Augustine Church. Also auch da irgendwie ein skurriler Ort. Und in diesem Studio haben auch schon die Sex Pistols und auch King Crimson damals aufgenommen.
Pretenders.
Auch die Pretenders, genau.
Chrissy war, glaube ich, sogar zeitweise anwesend.
Und um nochmal auf die
Produktion von The Clash.
Und auch um nochmal auf die Vorgeschichte von dem Album zurückzukommen, was The Clash auch gemacht haben, was ich auch eine wahnsinnig gute Vorgehensweise finde, ist, also sie haben ja im Mai geprobt und dann haben sie 2 Secret Gigs gespielt in der Notre Dame Hall in London. Und da haben sie das Material für dieses Album gespielt, London Calling. Sie haben praktisch vor der Aufnahme getestet, ob das Publikum drauf reagiert oder wie es drauf reagiert. Und dann erst sind sie ins Studio gegangen und haben die Songs aufgenommen. Sie hatten, soweit ich das gelesen habe, 18 Tage dafür. Moment, ich hab's.
Sind wir eigentlich noch in einem Podcast oder ist es schon ein Referat?
Danke. Sie hatten 5 bis 6 Wochen dafür Zeit und haben viele, viele Stunden am Tag dafür gearbeitet und haben aber die Songs meistens in 1-2 Takes aufgenommen. Und das ist schon wirklich eine Leistung, da musst du schon als Band auch gut geprobt haben. Nach den Aufnahmen im Sommer 79, dann kam ja noch die zweite Tour in den USA im September, Oktober. Und dann haben sie im November noch einen Song aufgenommen, über den sprechen wir auch später, der es gerade noch so aufs Album geschafft hat. Und dann kam das Album und dann haben sie noch ein ganz besonderes Konzert, also am 14. Dezember kam ja dann das Album und dann haben sie ein besonderes Konzert noch gespielt, auch praktisch mit den großen Establishment-Bands Großbritanniens, nämlich Queen, The Who, den Wings und The Clash, haben ein ganzes Set gespielt beim Concert for Cambodia im Hammersmith Odeon am 27. Dezember. Auch ein kluger Marketing-Schachzug für dieses Album, möchte ich nur erwähnt haben.
Pat, was macht London Calling für dich zum Meilenstein?
Also Punk sollte immer, es musste schnell sein, es musste hart sein, es musste sprichwörtlich immer gegen die da oben sozusagen gehen und The Clash sagen, nee, muss es nicht. Punk muss vor allem frei sein, Punk muss sich inspirieren lassen und es darf an allem rütteln, das erstens nicht nied- und nagelfest ist und alles, was man vielleicht aufgehört hat, zu hinterfragen. Also das sind Dinge, die den Punk so ein bisschen ausmachen. Und genau das machen ja The Clash auf London Calling, auf ihrem Nicht-Doppelalbum. Darüber sprechen wir gleich nochmal, haben schon drüber gesprochen, sprechen gleich nochmal drüber. The Clash lassen sich also von allen Genres irgendwie beeinflussen. Also von Rockabilly, von Rock'n'Roll, von Hard Rock, von Reggae ganz viel, von Pop. Und das ist ja irgendwie auch kein Wunder, dass so viel Einfluss dabei rauskommt bei ehemaligen Kunstschulstudenten, dass die Bock auf solche Einflüsse haben. Mhm. Und wir finden auf London Calling eben all diese verschiedenen Genres zu ihrem eigenen Ding irgendwie gemacht. Und die Platte ist so frei und so unterschiedlich, wie sie klingt. Es ist eigentlich kein Album, es ist eine Playlist mit ganz vielen verschiedenen Dingen und es ist einfach schon ein Statement. Also wir machen, was wir wollen, was uns inspiriert, worauf wir Lust haben und damit ist London Calling ein echtes Album mit Vorbildfunktion, finde ich. Und damit für viele halt auch einfach ein Meilenstein und für mich auch.
Und hier ist der Titeltrack des Albums, London Calling. London Calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. Your boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain of the truncheon thing. London Calling, Pat. Jetzt nicht die super schnellste Nummer, aber von der Attitüde doch eigentlich astreiner Punk, oder?
Ja, vor allem astreiner britischer Punk. Ja. Ne? Also vom Sound her mit diesen leicht angezerrten Gitarren. Also man hört schon, was für eine Gitarre Joe Strummer da spielt. Er spielt immer eigentlich eine Fender Telecaster. Mhm. Und diesen perligen Sound, den hörst du einfach raus. Sehr, sehr typische Punk-Gitarre auch. Dazu halt diese stampfenden, sehr eindrücklichen, fast schon militärisch marschierenden Beats, den Rhythmus. Und überhaupt von der Bandbesetzung, klar, das passt zu viel. vielen Genres, aber eben auch zu Punk. Zwei Gitarren, Bass, Drums und Gesang. Was es für mich aber so zu richtigem Punk macht, ist dieser rohe Sound. Also auch wenn die Gitarren jetzt keine mega verzerrten Metal-Gitarren sind, es wirkt sehr einfach produziert. Da ist kein großer Schnickschnack dabei, das ist roher Sound. Auch beim Bass zum Beispiel von Paul Simonon, dieser leicht angezerrte, edgy Bass-Sound. Das ist Musik, die kratzt, die hat überall Ecken und Kanten drin. So soll das sein, so darf das sein. Und ich ganz persönlich finde irgendwie, dass der Song sich auch so anhört wie so ein bisschen das Wetter in London. Also rau, bisschen ungemütlich, aber es passt einfach rein. Und dieses Gefühl zieht einen in die Platte. Und damit ist es eigentlich auch so der perfekte Opener. Song für mich. Mhm.
London Calling, der Titel kommt aus dem World Service der BBC. London Calling, der internationale Dienst der BBC ist das, und der wurde vor allem in den Jahren des Zweiten Weltkriegs zu einer Stimme der Freiheit, und so klang das, wenn der World Service der BBC auf Sendung gegangen ist.
Gedacht, Big Ben haben sie ja auch drin, ne, im Video zu London Calling, also ja. Das ist ja der Einstieg.
This is London calling in the overseas service of the British Broadcasting Corporation.
London Calling, im Original natürlich. Die Kennung der BBC im internationalen Dienst. Eine Stimme der Freiheit im Zweiten Weltkrieg. Kein Zufall ist das natürlich, denn Sänger Joe Strummer war ein Nachrichten-Junkie, Katharina.
Ja, da werden wir auch bei einem anderen Song nochmal drauf kommen. Der ist nämlich von einem Radiobeitrag inspiriert. Spanish Bombs, sprechen wir später noch drüber. Aber er hat tatsächlich wohl auch Nachrichten aller Welt in sich aufgesogen. Vor allem aller Welt, weil der Song ist ja inspiriert, auch du hast es schon vorhin erwähnt, von der Fastkernschmelze im Three Miles Island Kernkraftwerk in den USA, also bei Harrisburg, genau, Pennsylvania. Und sie waren ja auch in den USA auf Tour. Also klar, Nachrichten, wenn man in einem Land war, dann nimmt man die anders wahr, dann ist man betroffener. Auch diese Nachricht dann war ausschlaggebend dafür, diesen Song dann auch zu schreiben und dann aber auch ganz ureigene britische beziehungsweise auch regionale Nachrichten mit reinzunehmen. Also London zum Beispiel, da gab es eine große Angst vor Überschwemmung und da gab es in den 50er Jahren auch Tote, weil die Themse eben übers Ufer getreten ist, und das wollte man verhindern und hat 1974 angefangen, ein Sperrwerk zu bauen, das eben London schützen sollte vor Überschwemmung durch die Themse. Und das besingt er auch ganz klar im Song. Also London ertrinkt und ich lebe am Fluss. Also diese Angst kommt direkt in den Songtext, im Songtext rüber. Und dann spricht er auch die Brutalität der Polizei an. Also er singt zum Beispiel: Wir haben keinen Schwung außer den Ring dieses Knüppeldings. Und diese Die Metropolitan Police, die hat eben diese Knüppel als Standardausrüstung mitbekommen in der Zeit, in der es ja auch dann Unruhen gab oder auch The Clash sich ja auch beteiligt haben an der einen oder anderen Straßenschlägerei in London. Und dann geht es auch noch um die finanziellen Sorgen innerhalb der Band, die natürlich mit dem Album irgendwie auch einhergehen, weil eben die Plattenfirma, wir hatten es schon angesprochen, kein Doppelalbum machen wollte. Die Band hat gesagt, okay, wir tragen die Mehrkosten für dieses Album, was sie dann auch getan haben, was aber dazu führte, dass eben auch der Vorschuss von der Plattenfirma, den es ja oft gibt bei einem Plattenvertrag, eben aufgebraucht war und man da eben gucken musste, dass man finanziell über Wasser bleibt. Und dieser Punk-Boom in Großbritannien von 77, der ließ ja auch schon nach. Also sie mussten sich da wirklich auch als Band justieren und besingen das im Prinzip auch mit den Zeilen, und da darf ich jetzt mal die Beatlemania wieder zitieren, weil sie tun es auch. Now don't look to us, phony Beatlemania has bit the dust. Also schaut nicht zu uns, die falsche Beatlemania hat ins Gras gebissen. Also diese Punkmania war
vorbei.
Vorbei.
Pat, Gitarristen, die freuen sich ja über so Besonderheiten in Songs, was das Gitarrenspiel angeht. Da ist zum einen das Gitarrensolo, zum anderen das SOS-Signal am Ende des Songs. Erzähl uns mal was drüber.
Ja, also in diesem Fall tatsächlich, also es ist kein monströs komplexes Gitarrensolo, aber die Besonderheit in diesem Fall ist, dass es rückwärts gespielt wird. Größtenteils sind es eigentlich Bendings, die die Gitarren spielen, also quasi ich schlage die Saite an und ziehe sie dann so, dass ich die Tonhöhe verschiebe, dass sie höher wird, weil mehr Spannung auf der Saite ist. Und so durch dieses Gezogenwerden und durch dieses Rückwärtsabspielen, was dann links und rechts, was beide Gitarren unterschiedlich machen, ist diese bedrohliche Stimmung, die der Songtext sozusagen uns gibt. Das passiert in diesem Gitarrensolo, was, wie gesagt, ist kein komplexes Solo, aber es ist diese Stimmung. Es ist mehr so ein
Effekt, ne?
So Atmosphäre. Genau, es ist so eine Atmosphäre, die dadurch geschaffen wird. Und es ist genau richtig, dass man nicht sagt, wir brauchen jetzt hier ein krasses, komplexes Gitarrensolo. Ist ja im Punk sowieso eigentlich meistens eher unüblich. Aber das so einzusetzen, um die Stimmung, um den Text zu unterstützen, das ist genau das, was hier passiert. Und das.
Dann hören wir es uns doch erstmal an, oder?
Ja, hören wir mal rein.
Kommt schon rein. Und Strummer macht die Möwen nach, ne? Mit seinem Schreien. Die Themse. Das ist auch so wässrig, es blubbert so, ne? Da. Ja. Auch wie schreiende Möwen fast.
Ja, es sind also ein oder mehrere Gitarrenseiten, die angeschlagen werden und dann gebändet werden. Ja. Das machen beide Gitarristen aber unterschiedlich, sodass so ein kleines Chaos auf den Ohren entsteht. Und es ist so ein ganz leichter Effekt von, man könnte sagen, Call and Response. Das ist auf dem einen Ohr, was passiert dann auf dem anderen. Es passiert alles so verschwimmend nebenher, aber es sind so die mehreren Katastrophen sozusagen, die er textlich bebildert und die wir dann da quasi hören mit dem Schreien im Hintergrund auch. Ja. Und dann hat er noch diese, genau, du hast es schon gesagt, diesen Morse-Code am Ende. Das ist das SOS-Signal, natürlich, logisch.
Da ist es.
Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie das quasi erzeugt werden kann. Ich glaube, er hat es so gemacht, dass er quasi die hohe E-Saite auf der Gitarre genommen hat, in einen ganz hohen Bund gegangen ist und dann mit der harten Saite des Plektrums dann drauf getappt hat, drauf geschlagen hat. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich habe nichts dazu gefunden, aber so kann dieser Ton entstanden worden sein. Wenn
entstanden
es nicht
worden
so,
sein,
so
kann ich eine sehr schöne Formulierung, ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher, also wenn ihr da draußen, ihr lieben Menschen, die hört, eine Idee habt, wie dieser Ton entstanden sein könnte, schreibt doch mal eine Mail an meilenstein@swr.de. Katharina Heinus möchte zum Beispiel eine Mail einreichen.
Ja, ich möchte eine Mail einreichen. Ich habe tatsächlich eine Idee. Es kann auch so eine Art Flageolett-Ton sein, dass du praktisch die Saite gar nicht runterdrückst, sondern du den Finger nur drauflegst und dann kurz an.
Aber die klingt nicht so, wenn du die so schnell hintereinander spielen möchtest.
Ich hatte die Idee, dass er mit der Saite auf den Tonabnehmer draufpickt. Also so, dass es einen Kontakt gibt. Ja. Aber
ihr merkt, wir sind uns uneinig.
Wenn ihr es nachspielen könnt, könnt ihr uns auch eine Audionachricht schicken, ne, an 06131 92 93 94 95. Über WhatsApp oder Signal geht das. Bitte mit dem Stichwort dazu schreiben, Meilensteine. Oder ihr schickt uns eine Nachricht über meilensteine@swr.de. Könnt ihr auch ein Audio dranhängen. Würde uns sehr freuen, wenn was reinkommen würde und wir da ein bisschen schlauer sind am Ende. Wir haben es schon erwähnt, dass das Album ein Doppelalbum ist, liegt auch an einem kleinen Trick der Band Pat.
Ja, Katharina hat es eben erwähnt, die Band, punkig wie The Clash waren, wollten sie ein Doppelalbum rausbringen, weil sie unglaublich viel Material hatten. Das zu einem Preis von einer Single, glaube ich sogar, oder von einem normalen Album. Das Label sagt natürlich, nee. Das kostet viel mehr Geld und wir nehmen ja viel weniger Geld ein. Das darf nicht sein. Aber faktisch passen ja 19 Songs, die Band hatte, nun mal rein platztechnisch nicht auf so eine 12-Zoll-Scheibe. Ja. So, also was macht man? The Clash haben sich überlegt, ja okay, pass auf, dann machen wir einfach ein Album. Ja, und dann kommen die ersten 10 Songs auf die A- und die B-Seite und dann gibt's einfach noch so ein paar Bonus-Songs. Ist gar kein Album, es ist einfach nur Bonus-Material, was wir auf Vinyl dazu packen, genau. Und das ist also 9 Song-Bonus-Material auf den Seiten C und D. Ja, und das hat die Plattenfirma dann irgendwie durchgehen lassen.
Ja. Sehr spannend. Das Video zu London Calling ist auch legendär. Es zeigt auf ziemlich eindringliche Weise, wie anpassungsfähig der Mensch an die Widrigkeiten der Natur ist.
Das hast du aber schön formuliert, Frank. Es Sie steigen erstmal ein mit einem Standbild von Big Ben. Finde ich auch sehr passend, ja. Wenn man, wir haben ja eben schon die BBC, genau, die BBC World News, den Einspieler gehört. Und dann steht die Band auf so einer Art Lastkahn praktisch in der Themse drin. Mhm. Und es regnet einfach. Also es schüttet wie aus Kübeln, würde man sagen. Mhm. Und sie spielen den Song. Und die Kameras sind auch sehr wir.
Mhm. Ist das nicht so, dass der Regisseur wenig Ahnung von Seefahrt hatte und meinte, die bleiben einfach stillstehen, wenn man die Kameras auf der Themse platziert? Irgend sowas habe ich gesehen.
Ja, aber das Schöne ist ja, am Anfang von dem Video, das ist ja, die retten sich ja vielleicht sogar auf diesen Lastkahn, weil am Anfang von diesem Video sind sie noch nicht drauf, sondern sie laufen dahin. Also sie könnten vor einem drohenden Hochwasser fliehen.
Mhm. Also interessant ist auf jeden Fall, die Stelle, an der sie es aufgenommen haben, ist nahe der Albert Bridge. Und der Regisseur, den du eben angesprochen hast, Frank, das ist Don Letts. Und Don Letts war ein Freund der Band. Und der war auch der Manager der Slits, einer Frauen-Punk-Band in London. Mhm. Und Mick Jones, der Gitarrist, war ja auch mit der Gitarristin von dieser Band zusammen. Also da schließt sich ein Kreis. Und Don Letts war auch mit Bob Marley befreundet, der nämlich 1977 eben nach London gekommen ist. Über den sprechen wir später auch noch.
Alles hängt miteinander zusammen.
Alles hängt miteinander zusammen, genau. Und also von daher ist es schon auch interessant, dass sie ihn als Freund auch gebeten haben, eben dieses Video zu drehen, weil er eben auch gut vernetzt war in der Szene. Mhm. Also auch da ein ähnliches Vorgehen wie bei Guy Stevens.
Pat, es gibt diese schöne Anekdote zu dem Song, dass eine Radiokollegin der BBC fast arm geworden ist wegen Wettschulden, aber Wettschulden sind Ehrenschulden, vor allem in England, ne?
Ja, die Engländer lieben Wetten, das wissen wir. Ja, aber das stimmt, also auch BBC-Radiomoderatorinnen lieben offensichtlich Wetten. Die Kult-Radio-DJin von BBC, Annie Nightingale heißt sie, die hat mit toller Name, oder? Ja. Annie Nightingale, wundervoll. Auf jeden Fall hat die mit Sänger Joe Strummer gewettet, dass London Calling es auf jeden Fall, aber sowas von in die Top 10 Charts UK schafft. Und was war es am Ende? Ja, Platz 11. Also sie hat leider verloren und der Wetteinsatz war nicht ganz unerheblich, denn Annie Nightingale schuldete nach dieser Wette Joe Strummer einen brandneuen Cadillac. Also es war nicht irgendwie ein Pint im Pub, nein, es war ein fucking Cadillac, sorry. Glücklicherweise, Annie Nightingale konnte sich den wahrscheinlich nicht leisten, musste sie auch gar nicht, denn ein Hörer der BBC hat damals gesagt, okay, komm, ich weiß nicht, wie viel Kohle der hatte, aber ich übernehme das für dich, und hat diesen Cadillac gekauft, hat ihn dann Joe Strummer gegeben, und Joe Strummer ist ein Punk. Joe Strummer ist sozial engagiert. Was macht Joe Strummer also? Er hat den verdammten Cadillac versteigern lassen und den Erlös an eine verarmte englische Stahlarbeitersiedlung, Corby hieß sie, glaube ich, dahin die Kohle gespendet. Also einfach solidarisch, einfach Punk.
Großartig. Und wo wir gerade beim Brand New Cadillac sind, Katharina hat es erzählt, um sich in die richtige Stimmung für Songwriting zu begeben, haben The Clash erstmal eine Menge Songs anderer Künstler eingeübt, weit über den Tellerrand des Punk hinaus. Und das hier hat es aufs Album geschafft. Brand New Cadillac, ein Rock'n'Roll-Klassiker von 1959 von Vince Taylor geschrieben und von diversen Bands aufgenommen, eben auch von The Clash.
Ich höre am Anfang von diesem Song auch immer Dick Dale eigentlich. Ja. Diesen ganzen Surf-Punk-Zeug, genau. 70er. Toll.
So, den Petticoat auspacken.
Also wenn hier einer einen Pet-T-Code trägt, dann ja wohl ich.
Ja, den Pet-T-Code. Brand New Cadillac, Katharina. Eine Rock'n'Roll-Nummer auf dem Album einer Punk-Band. Was war passiert?
Sie haben den Song immer als Einspielsong im Studio benutzt. Den haben sie immer gespielt, um locker zu werden, um sich einzustimmen auf die Studioaufnahme. Kann ich auch super gut nachvollziehen, ja. Weil der Song macht einfach Spaß.
Beim Hören und beim Spielen wahrscheinlich.
Total. Und dann haben sie gedacht, ja, also Vince Taylor ist ein britisch-amerikanischer Rock'n'Roll-Sänger. Du hast ihn eben schon angesprochen. Und sie sind der Meinung, dass es einer der ersten britischen Rock'n'Roll-Nummern gewesen. Und deswegen hat diese Nummer es auch auf das Album geschafft und auch verdient aus Sicht der Band natürlich. Interessant ist, dass man hier natürlich auch noch die Beziehung zum Cover ansprechen sollte, weil wir ja auf dem London Calling Cover, das ist ja der Debüt-LP von Elvis Presley nachempfunden. Ja? Wir haben dieses Schwarz-Weiß-Bild und dann haben wir London als pinke Schrift an der linken Seite und Calling ist grün unten auf dem Plattencover. Wir haben das Album gerade hier, deswegen hört man das. Habe ich gerade drauf gehört. Das Foto, wir sehen darauf den Bassisten von The Clash, Paul Simonon, der seinen Bass auf der Bühne in New York und hinten auf dem Plattencover steht auch genau wann und wo es war, im New York Palladium am 21. September 79 zertrümmert hat. Und die Fotografin, die mit dabei war, war Penny Smith. Das war eine Konzertfotografin und die hat auch schon The Who zum Beispiel abgelichtet, Led Zeppelin, für die Rolling Stones hat sie gearbeitet und eben unter anderem war sie mit auf Tour mit The Clash. Und sie, das war ein Zufallsfoto.
Ein Zufallsfoto, ja. Sie hat es hinter der Bühne, glaube ich, geschossen. Und das Tolle an diesem Foto ist, es ist ja so ein ikonisches Cover. Aber dabei ist es eigentlich, es tut mir wirklich leid, Penny Smith, aber es ist kein handwerklich gut gemachtes Foto, weil es aus dem Affekt sozusagen geschossen wurde. Es ist verwackelt, es ist unscharf, aber genau das passt eigentlich zu dieser ganzen, zu diesem ganzen Kontrollverlust, den Paul Simonon auf der Bühne, ich meine, der zerschmettert seinen Fender Precision Bass auf der Bühne in voller musikalischer Ekstase. Es ist einfach so ein Moment, so eine Momentaufnahme und genau in diesem Moment darf auch so ein Bild so sein. Das ist, alles passt da zusammen.
Aber gab es nicht eine Provokation, weswegen er das gemacht hat und hinterher gesagt hat, ich habe immerhin niemanden geschlagen? Irgendwie, das war doch irgendwie, war das nicht so?
Ja, er hat mal gesagt, man neigt immer dazu, die Dinge zu zerstören, die man liebt, weil er war so frustriert, dass das Publikum eben gesessen hat. So. Ja. So, das war die Idee. Und er hat sich auch im Nachhinein ein bisschen darüber geärgert, dass er mit dem Kopf nicht so hoch guckt, sondern dass man ihn so gar nicht erkennt und er so nach unten guckt. Das waren so die Dinge, über die er sich geärgert hat. Aber ich wollte nochmal den Rock'n'Roll-Bezug auch zu The Clash ziehen, gerne an dieser Stelle. Zum einen hat Paul Simonon hier auch diese typische Elvis Presley breitbeinige...
Und mit dem eingeknickten Knie.
Genau. Ja. Und Paul Simonon, aber auch Joe Strummer, die waren ganz, ganz große Rock'n'Roll-Fans und ganz, ganz große Bo Diddley-Fans. Mhm. Und Bo Diddley, das hat sie tatsächlich auch berührt, auch als Band in ihrem, in, auf ihrer ersten US-Tour hat Bo Diddley in Washington D.C. hat er sie supported. Also er hat praktisch das Konzert eröffnet für The Clash und es gibt auch Fotos von ihm mit The Clash zusammen und sie waren sehr, sehr berührt und Paul Simonon hat später, viele Jahrzehnte später jetzt, ich glaube das war 2019 in einem Interview gesagt, dass sie was ganz Entscheidendes von Bo Diddley gelernt haben und zwar hat Bo Diddley seine Gitarre immer selbst auf die Bühne getragen. Er hatte nie jemanden, der die Gitarre für ihn gestimmt hat und ihm gebracht hat.
Wenn du nur eine hast, geht das.
Ja, aber er hat gesagt, wenn derjenige mal ausfällt, dann bin ich am Arsch, sondern ich mach's selbst. Da, ich verlasse mich nur auf mich selbst und genau diese, ich sag mal so, Lebensweisheit in Anführungszeichen, haben The Clash für sich mitgenommen. Wir machen unser Ding, wir machen das für uns selbst. Passt natürlich auch super in die Punk-Attitüde, aber daher halt auch dieser große Rock'n'Roll-Einfluss. Und dann haben wir ja auch noch Guy Stevens, der Produzent, der ja auch schon mit einem großen Rock'n'Roll-Einfluss kommt. Also daher kommt dieser große, große Rock'n'Roll-Rock-Einfluss eben auch auf dieser Platte auf The London Calling.
Ich würde dir auch gerne sagen, ich trage meine Gitarre auch immer selber auf die Bühne, weil ich das besser finde, aber eigentlich will sie noch niemand anders für mich dahin tragen.
Wir halten fest, ein absolut ikonisches Plattencover gilt auch eigentlich als eins der größten, großartigsten Plattencover aller Zeiten. Ein Rock'n'Roll-Moment eingefangen, das ist sensationell. Unser SWR1 Meilensteine Podcast heißt ja im Untertitel Alben, die Geschichte machten. Und wenn sich Songs der Weltgeschichte bedienen, dann sind es häufig so Wimmelbilder mit historischen Assoziationen. So ist das auch bei Spanish Bombs. Spanish Songs in Andalusia. The shooting sight in the days of 39. Oh, please leave the Vendana open. Frederico Lockers, dead and gone. Bullet holes in the cemetery walls. The black car of the Guardian. Spanish Bombs, spanische Bomben, wir hatten es ja erwähnt. Joe Strummer ist ein Nachrichtenjunkie, er hat auch diesen Song geschrieben und es ist eine Art historisches Wimmelbild, aber spanische Bomben und dann diese lustige Songmelodie und das sind Anleihen aus den 60er Beatmusik. Wie geht's denn damit alles zusammen, Pat?
Ja, Strummer spielt da so ein bisschen mit diesen Kontrasten halt, ne? Also inhaltlich geht's zum einen um die Terroranschläge in Spanien, die es halt 79 auch gab, auch in den Touristengebieten. Und damit schlägt er dann auch die Brücke zum spanischen Bürgerkrieg in den 30ern, packt das in die Textzeilen mit rein und die politischen Folgen der Franco-Diktatur und die ganze Gewalt, die damals dort stattgefunden hat. Dazu gibt's dann halt diese super freundliche Melodie, die einen so beschwingt mit schwingen lässt und er singt davon, wie man in einer DC-10, das ist das klassische Touristenflugzeug damals gewesen, das von Großbritannien immer nach Spanien geflogen ist und die britischen Touristen dahin gefahren hat. Da singt er halt von diesem tollen spanischen Sommerurlaub, den man da haben kann. Das mit dieser seichten Melodie dazu, diese Kontraste, die machen es halt irgendwie aus. Getoppt wird das Ganze dann natürlich noch von seinem falschen Spanisch, was eigentlich nur irgendwelches Kauderwelsch ist, was er da singt. Also das heißt, oberflächlich haben wir einen super happy, shiny Song, den wir vielleicht haben, wenn wir in den Urlaub fliegen möchten. Mhm. Also dieser Blick von außen, aber wenn wir drinstecken in der Materie, wenn wir tiefer einsteigen, dann merken wir eigentlich, das ist ganz schön finster alles.
Ja. Spannende Geschichte, wie Künstler auf so eine Idee kommen, die historischen Sachen miteinander zu vermixen, Nachrichtenmeldungen miteinander zu vermixen. Spanische ETA-Terror, IRR-Terror in Nordirland hat wohl auch noch eine Rolle gespielt. Er war Nachrichtenjunkie, hat das alles aufgesogen, hat diese Meldungen gehört und dann mit seiner spanischen Freundin drüber gesprochen und ist dann im spanischen Bürgerkrieg rausgekommen. Unglaublich. Wer mehr über den spanischen Bürgerkrieg wissen möchte, über die danach folgende Franco-Diktatur und die Auswirkungen, kann das in der ARD-Audiothek tun. Da kann man sich super umschauen. Da gibt es nämlich einiges zu entdecken, auch zu diesen Themen. Einen Link dazu packen wir in unsere Shownotes. Wir gehen wieder ganz zurück nach England, genauer gesagt nach Brixton, einen Londoner Stadtteil, in dem sich 1979 was zusammenbraut. Und wer hat das erkannt? The Clash haben es erkannt. Hier kommt Guns of Brixton.
Der Bass spielt hier auf diesem Album auch echt eine wichtige Rolle,
ja,
ne?
Ja, das ist allein, großartig, der Bass hier.
Allein diese Bassline ist so ein Ohrwurm.
Die hält den Song zusammen.
Und ich bin ja mal eben in genau diesem Rhythmus gefühlt in die Kantine gewankt.
Guns of Brixton, das Multikulti-Flair des Viertels, ist hier musikalisch regelrecht greifbar, aber eben auch irgendwie so eine ganz düstere Vorahnung. Es gibt auch eine sehr interessante Inspiration zu diesem Songpad.
Ja, die eine war auf jeden Fall der Film The Harder They Come aus dem Jahr 1972. Da geht es ganz grob gesagt um einen jamaikanischen Musiker, der, also wirklich jetzt extrem kurzer Abriss des Films, der möchte berühmt werden und dafür macht er auch mal krumme Geschäfte, legt sich mit der Polizei an, mit Drogengeschäften und so weiter. Und auch wenn man den Film jetzt vielleicht nicht unbedingt kennt, man kennt auf jeden Fall den Hauptdarsteller, das ist nämlich Musiker Jimmy Cliff und ja, man kennt auch Musik von dem Soundtrack des Films. Das war nämlich zum Beispiel der hier. You can get it if you
really want. You ja, da hört man doch einen Ohrwurm für den Rest des Tages.
Try and try. Was hilft gegen Ohrwurm?
Sag's
ein
mir.
Belegtes Brot mit Schinken.
Jetzt habe ich zwei. Eins fürs linke, eins fürs rechte Ohr.
Katharina, Reggae und Punk, auch neu für The Clash.
Ja, aber zu dem Zeitpunkt auch schon fast nicht mehr, könnte man sagen. Aber fangen wir vielleicht mal bei dem an, der den Song geschrieben hat. Mhm. Also Paul Simonon, der Bassist, hat diesen Song geschrieben. Es war der erste Song, den er geschrieben hat. Und er, also deswegen der Bass, hab's eben schon gesagt, der spielt eine herausragende Rolle in diesem Song, wirklich eine hervorragende Rolle.
Und es ist auch der einzige Song, den Paul Simonon für das Album alleine geschrieben hat.
Ja.
Und er ist in Brixton aufgewachsen, also das war seine Hood, ja. Genau. Und Brixton ist ja bekannt dafür, dass es ein Londoner Stadtteil im Süden von London und dort sind die ganzen jamaikanischen Einwanderer angekommen, zwischen 1948 und 1971 vor allem. Aber da hat sich natürlich auch so eine jamaikanische Community gebildet und in dieser ist er auch groß geworden. Mhm. Also er hat da natürlich auch Freunde und da ist natürlich der erste Reggae-Einfluss erstmal, ja, dieses Feeling überhaupt zu haben. Und dann gibt es noch einen zweiten Einfluss und der ist auch sehr groß. 1977, hatte ich vorhin auch schon angesprochen, Bob Marley kommt als politischer Flüchtling nach London. Mhm. Und das war ja auch ein Meilenstein, okay. Exodus, ja. 77 auch erschienen. Und er, kleine Randnotiz, ist ähnlich wie The Clash mit seiner Band oft Fußball spielen gegangen. Also vielleicht sind sie sich beim Fußballspielen näher gekommen. Aber sie haben sich vor allem gekannt. Mhm. Und sie waren auch befreundet und sie haben auch Zeit miteinander verbracht. Und 1977, 78, so in dem Dreh, haben sie auch, ein Song von Bob Marley auch von The Clash inspiriert, nämlich der Song Punky Reggae Party.
Eine Sache finde ich da an der Geschichte total spannend, wie viele Bands einfach zwischendurch mal eine Runde Fußball spielen gegangen sind. Wir haben schon mal drüber gesprochen im Deep Purple Podcast, Made in Japan, da war Henny Nachtsheim hier dabei und der hat nämlich erzählt, dass er als Teil der Rodgau Monotones mit Deep Purple, als sie auf Tour waren, immer zusammen Fußball spielen gegangen sind. Es muss ein Ding sein.
Hab von einem Münchner Produzenten mal erfahren, dass Queen in München auch immer Fußball gespielt haben in der Pause.
Sehr schön. Pat, mit dem Song haben The Clash auch Erfahrung mit dem damals noch nicht so weit verbreiteten Sampling gemacht. Vornehmlich Hip-Hop-Künstler benutzen das ja und plötzlich haben so Sachen dann plötzlich mehr Erfolg als von The Clash. Was war passiert?
Total spannend. Also ich habe wirklich immer gedacht, dieser Song, der eignet sich mega für so einen Hip-Hop-Beat, für so einen Loop, der da gemacht wird. Und ich dachte immer so, da hat ja keiner genommen, aber doch, ich hatte mich nur noch nicht tief genug eingegraben in die Geschichte. Es hat jemand natürlich diesen Song genommen und zum Beispiel waren das Cypress Hill, eine relativ bekannte Hip-Hop-Gruppe aus den USA, also ein sehr großer Name und die haben sich für ihren Song What's Your Number bei Guns of Brixton bedient und wir hören mal kurz rein. What's your name? What's your number? Also ich finde, das passt alles schon wirklich sehr, sehr gut zusammen. Also diese Offbeat-Gitarre und der Bass, alles neu eingespielt. Man hört, es ist nicht das Original von 1979. Aber jetzt ja die Frage, warum passt das so gut, um es zu samplen? Also auch harmonisch. Also ganz einfach, weil die Bassfigur, die Paul Simonon da spielt, immer so schön hin und her schwingt. Mhm. Die geht immer vom D aufs H und wieder zurück aufs D und zurück und so weiter und so fort. Und dann kann man das einfach super in so eine Dauerschleife, also in so einen Loop packen. Und das ist perfekt eigentlich für einen Hip-Hop-Beat. Und das Tolle ist, es waren ja nicht die Einzigen, die diesen Song benutzt haben, sondern, und da schließt sich der Kreis, Jimmy Cliff, der Musiker, der die Hauptrolle bei dem Film The Harder They Come gespielt hat, der ja eigentlich die Inspiration für diesen Song war, hat diesen Song dann genommen, Guns of Brixton, und nochmal ein eigenes Cover draus gemacht. Toll, oder? So fügt sich ja da alles zusammen.
Das ist abgefahren, ja. So, ich habe am Anfang erwähnt, dass es dieser Song klingt wie eine böse Vorahnung, was auf das, was passieren wird. Und kurz nachdem der Song rauskam, gab es tatsächlich größere Unruhen in diesem Viertel in Brixton. Und wo man immer gesagt hat, Mensch, da haben die so einen, wie soll man das sagen, so einen Seismograf irgendwie gehabt, der diese Wellen schon aufgefangen hat damals, diese aggressive Stimmung, die im Stadtviertel herrschte.
Da kam es quasi zwischen den Einwandererfamilien und der Polizei öfter mal durch Rassismus und auch durch Polizeibrutalität immer wieder mal zu Aufständen. Das so die Kurzfassung der ganzen Geschichte.
Der letzte Song des Doppelalbums ist ein unfreiwilliger Hidden Track geworden. Warum das so ist, klären wir gleich. Hier kommt Train in Vain. Finde ich sensationell.
Der groovt auch so geil,
ne? Das ist unglaublich.
Ich finde, das ganze Album groovt.
Train in Vain, der unfreiwillige Hidden Track, war auch die dritte und letzte Single aus London Calling. Das müssen wir jetzt noch klären. Wir hatten schon ansatzweise angesprochen, warum ist die Nummer auf dem Album versteckt worden, wo es doch ein Hit geworden ist?
Ja, eigentlich war der Song halt gar nicht für dieses Album für London Calling gedacht. Der wurde geschrieben als Heftbeilage für das Musikmagazin NME, also NME, also New Musical Express. Da gab es einen Deal, dass die Band einen Song als Flexi-Beilage,
so hieß es. Diese lapprigen Folien, ne?
Die man halt, die sollte halt als Beilage für dieses Magazin geschrieben werden, der Song, und dann dabei gelegt werden. Der Deal ist geplatzt. Warum? Sei mal dahingestellt. Und dann hatte die Band halt diesen Song. Und dann hatte sie auch dieses Album, was ja kommen sollte. Und was macht man jetzt mit diesem Song? Naja, man packt ihn kurzerhand doch noch irgendwie aufs Album, ganz an den Rand, ne, als letzten Song, da wo normalerweise die Auslaufrille für die Nadel vom Vinyl ist, da ist er noch draufgepackt worden. Das Problem war, also das Vinylpressen, das ging noch. Dafür hatte man noch die Zeit. Das war noch nicht gemacht. Aber das Cover, das war halt schon gedruckt. Und da steht jetzt als letzter Song halt kein Song drauf, sondern Train in Vain ist nicht dabei. Deshalb ist es quasi der Hidden Track. Das ist auf der Erstpressung, die wir hier im Studio liegen haben, tatsächlich der Fall. Wenn wir hinten drauf gucken, da endet die Platte mit, Kathi, sag's uns,
Revolution Rock.
Ja, mit Revolution Rock. Ist ja aber nicht der letzte Song, sondern der letzte Song ist halt Train in Vain. Und damit wurde es quasi zu einem unfreiwilligen Hidden Track. Auf nachfolgenden Pressungen und CD-Sachen, da stand der Song dann hinten drauf, aber ursprünglich war es was zum Entdecken.
Krass. Musikalisch ist die Nummer ja nur meilenweit vom Punk, vom ursprünglichen Punk entfernt. Klingt amerikanisch, R&B, Country, Blues. Das, was man heute wohl Amerikaner nennt, Katharina.
Ja, da haben wir ja auch schon den Einfluss von Guy Stevens ja auch schon mit drinne, wieder die amerikanische Brücke. Und sie waren ja auch in Amerika in diesem Jahr. Also sie haben da natürlich auch sich musikalisch umgehört und haben geschaut. Ich finde es total interessant, dieses Amerikaner-Ding praktisch in eine Art Zugfahrt. Ne? Also Mick Jones hat den Song geschrieben und er hat gesagt, er hat den Track immer so als eine Art Zugrhythmus empfunden.
Das ist ja auch typisch für amerikanische Musik, dieser Zugrhythmus, ne? Das ist
ja, und dieser Zug, der irgendwo hinfährt und man sich so verloren fühlt, auch ein schönes, immer wieder genommenes Bild im Amerikaner. Ja, also das passt schon alles sehr gut. Die Mundharmonika, die auch ja irgendwie so eine Sehnsucht ausdrückt und ich finde auch an der Stelle irgendwie so ein bisschen wie so eine Zughupe klingt. Also,
Pfeife sagt man dann, Zugpfeife.
Zugpfeife, genau. Es gibt die Idee, dass sich Mick Jones für diesen Song hat inspirieren lassen von seiner eigenen Trennung mit der Slits-Gitarristin Viv Albertine. Von der hat er sich während den Aufnahmen getrennt. Und die Trennung war praktisch zu den Aufnahmen im Sommer 79. Der Song ist ja dann erst entstanden, wurde als letztes aufgenommen, dann im November. Kam ja dann, Pat hat es eben erzählt, verspätet dann doch noch mit aufs Album. Und sie hat selbst rein interpretiert, weil er immer mit dem Zug zu ihr gefahren ist, dass es eben sich hier um ein Trennungslied von ihr handelt.
Ja. Ich habe noch einen Gedanken dazu und das wird jetzt wieder, pass auf, jetzt wird so ein großer Gedanke. Ich schlage die Brücke, denn wir reden die ganze Zeit darüber, dass The Clash sich frei gemacht haben von irgendwelchen Konventionen, alles zugelassen haben. Und für mich klingt dieser Song auch so ein bisschen nach Freiheit, nach dem weiten Land, durch das man reist. Und das als letzter Song, das passt für mich auch super als Closer rein. Also auch wenn es jetzt nochmal musikalisch wieder in eine ganz andere Richtung geht, aber das Bild, was dabei in meinem Kopf entsteht, das ist so ein Freiheits-Wildwest-Gefühl irgendwie.
Was ja auch der Fall ist, ist ja, dass diese Zeile Train in Vain, die kommt ja gar nicht im Song vor. Hm.
Ja.
Er singt sie ja nicht.
Und das hat auch einen Grund.
Ja, er singt ja eigentlich im Refrain Stand By Me, aber sie wollten die Verwechslung nicht haben mit der Benny King Nummer. Ja. Und deswegen haben sie den Song Train in Vain genannt, deswegen auch das Zugmotiv und ne, die Sehnsucht und so weiter.
Genau, und im späteren steht dann auf dem Cover auch immerhin drauf Train in Vain in Klammern Stand By Me.
Pat! Was bleibt? Was ist das Vermächtnis von London Calling?
Naja, also erstmal natürlich ganz, ganz viele ikonische Songs, halt wie der Titelsong London Calling, wie Guns of Brixton oder wie gerade drüber gesprochen Train in Vain, Stand By Me in Klammern. Ich sag's noch dazu. Aber für mich bleibt vor allem diese eine Botschaft oder vielmehr das Statement von The Clash. Lass dich nicht von irgendwem einschränken, die irgendwas vorgeben von deinem musikalischen Schaffen. Sei frei und mach, was sich für dich gut anfühlt, was sich für dich richtig anfühlt, was sich für dich auch wichtig anfühlt. Das Statement haben The Clash mit dieser Platte vor 45 Jahren gesetzt und das gilt heute noch genauso. Und wie viel mehr kann ein Vermächtnis sein?
Wow, das ist das Schlusswort. Es sei denn, Katharina will dem noch was draufsetzen.
Hört euch Jimmy Jazz an, dann wisst ihr, wovon wir reden.
Alles klar. Ich danke euch ganz herzlich. Und wenn ihr heute unsere Shownotes anklickt und am Ende wieder die Zeit wie im Flug vergangen ist, dann habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Too Many Tabs.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Mein Name ist Caro Worps. Und zusammen sind wir
Too Many Tabs.
Too Many Tabs, der coole Podcast in der ARD-Audiothek, in dem wir uns jede Woche Mittwoch treffen, um gemeinsam unsere offenen Tabs zu schließen.
Ja, wir sind ja schon in so manchem Rabbit Hole verschwunden und jeder kennt es ja. Man fängt irgendwie an mit einem YouTube-Video, dann klickt man sich von Tab zu Tab und landet nachts um drei dann irgendwie bei irgendeiner Dokumentation und fragt sich, ja, wie bin ich denn jetzt hier bei diesem Sexdelfin gelandet oder was hat's mit dem Kriegsbär Wojciech auf sich oder solche Sachen.
Wir hatten den 30-jährigen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, WK1, WK2. Aber einer ist wirklich nicht so bekannt. Es ist der Spezi-Krieg.
Okay.
Die meisten Softdrinks kommen ja aus den USA. Und ich bin davon ausgegangen, Spezi auch. Aber Spezi kommt aus Bayern, aus deiner Heimat.
Ich weiß.
Wusstest du das?
Ja klar, wir sind stolz wie Oscar.
Ja, und wenn ihr uns jetzt nicht witzig fandet und auch noch unsympathisch, dann hört doch den Podcast einfach wegen unserer Gäste.
Hallo, mein Name ist Tarkan Bakci.
Mein Name ist Maria Popov.
Mein Name ist Magnus Paul.
Hallo, mein Name ist Sebastian Hotz, El Hotzo.
Mein Name ist Ernie und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Quietscheentchen.
Mein Name ist Klaas-Ulver Umlauf.
Mein Name ist Pasha Ismaili und ich schließe heute meine Tabs zur iranischen Revolution auf Social Media.
Wow, das waren ja Spitzengäste.
Ja, also da würde ich auf jeden Fall mal reinhören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.